hier sitzen wir am reich gedeckten Tisch. Es ist eine Wohltat, das zu sehen. Leider können wir nur davon erzählen. Herzlich willkommen und schönen guten Abend. Und wir freuen uns, heute mal in einem Schulleiterbüro zu sitzen. Und zwar im Gymnasium Johannstadt bei Sonja Hannemann. Herzlich willkommen.
Und schön, dass ihr da seid.
Ja, Christian Raum ist auch hier. Und Nicole und ich, wie immer.
Guten Abend.
Unsere Frage heute ist, schöne Schule, eine Frage der Leitung, und wir wollen wie immer unsere Gäste erstmal vorstellen.
Soll ich anfangen?
Gerne.
Also ich darf Christian Raum vorstellen, dessen biografische Stationen für sich schon immer eine Podcast-Folge wären, habe ich zumindest nochmal beim Aufschreiben festgestellt. Er ist in Hoyerswerda geboren, jetzt mache ich einen großen Sprung, hat dann Französisch und Geschichte auf Lehramt studiert, hat unter anderem im Romain-Rolland-Gymnasium unterrichtet, war dort Lehrer im bilingualen Zweig, warst Fachberater, ne?
Ja,
war. Ja, warst Fachberater für Französisch. Und hast dann 5 Jahre am Zentrum für Lehrerbildung gearbeitet und in Kulturwissenschaften promoviert. Auch das Promotionsthema wäre sozusagen eine Folge für sich, aber das lassen wir jetzt weg. Du bist aktiv im Verein Bildungsfunken, den du mit Sonja zusammen gegründet hast, oder? Habe ich das richtig rausgelesen? Und ein Verein, der sich nennt Verein für Demokratie durch Bildung. Und im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, geht es eigentlich um die zukunftsfähige Schule, die wir brauchen, ganz dringend. Du hast offensichtlich schon mehrere Menschen mit deiner Arbeit inspiriert. 2 sitzen hier, Nadine und Sonja, zumindest habe ich das aus den Erzählungen entnommen. Und heute bist du Schulleiter des Schiller-Gymnasiums in Pirna, ein binationales Gymnasium. Und dort arbeitest du seit 1,5 Jahren, bist also mitten in die Krise reingestürzt. Und wenn du mal nicht Lehrer und Schulleiter bist, dann vergnügst du dich oder suchst deinen Ausgleich im Dresdner Gitarrenensemble.
Das stimmt.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Ja.
Es ist faszinierend eigentlich, wie oft sich eure Wege schon gekreuzt haben und so wieder an unserem Tisch hier. Geballtes Engagement, kann ich da nur sagen. Ich darf Sonja vorstellen. Sonja Hannemann kommt ursprünglich aus Marburg, ist dann zum Studium nach Dresden gekommen. Französisch-Englisch hat sie studiert und ist dann oder hat dann eigentlich verschiedene Stationen schon absolviert in Bayern, in Berlin, am Landesamt für Schule und Bildung in Dresden, ne? Genau. Und hat dadurch ja verschiedene Schulsysteme kennengelernt und auch die nationale Bildungsebene kennenlernen dürfen. Ist nach eigener Aussage wieder sehr froh, in Schule zu sein, weil du auch am längsten Lehrerin warst und dein Herz, das merkt man, schon in Schule schlägt, wenn es nicht der Blockflöte verfallen ist. Das war noch ein kleiner, unbekannter Fakt eines versteckten Hobbys. Und Nicole hat schon gesagt, Christian und Sonja waren nicht nur Kollegen am Romain-Rolland-Gymnasium, sondern auch eine stete Inspirationsquelle. Und das ist ja eines unserer großen Themen, die Inspiration. Und ja, Neuerungen, zukunftsfähige Schule. Also ich glaube, wir hätten hier oder haben genug Gesprächsstoff und ja, wollen aber erstmal noch eine persönliche Frage jedem stellen. Ne?
Mhm.
Genau. Willst du anfangen, Nico?
Kann ich machen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt unserer Absprache entspricht, aber ich frage euch beide einfach mal, welche Person hat euch denn in eurem Schulleben am meisten oder besonders geprägt? Das geht gar nicht so jetzt um eine konkrete Richtung, aber wer fällt euch so als Erste ein, wenn ihr an eure eigene Schulzeit denkt? Wer war inspirierend für euch?
Also bei mir war es meine Grundschullehrerin, die ich in den letzten Jahren händeringend versucht habe, wieder ausfindig zu machen, ja. Und es ist mir nicht gelungen, um ihr das mal zu sagen, nach fast 30 Jahren. Und ja, sie hat mich dahingehend geprägt, dass sie irgendwie so eine aufmunternde Art hat und auch versucht hatte, glaube ich, aus mir auch immer mehr rauszukitzeln, als ich selbst so glaubte, in mir zu haben. Und es war auch die Grundschullehrerin, die dann gerade in der Wendezeit eben meine Lehrerin war und dann mit uns dann als Klasse in diese Situation begleitet hat. Ich glaube, das war auch nochmal so ein ganz prägender Moment.
Mhm. Toll, wirst du ihren Namen nennen? Vielleicht kennt sie jemand und weiß, wo sie ist.
Ja, Gudrun Günther aus Hoyerswerda, bitte melden Sie sich.
Das ist auch ein guter Name.
Ja, und Günther ist halt, steht so auf dem Telefonbuch drin und ich habe schon alles probiert, aber leider noch ohne Erfolg.
Und ist sie, könnte sie, also sie ist wahrscheinlich nicht mehr im Schuldienst, nee, oder? Nicht, okay.
Das finde ich echt eine schwierige Frage.
Vielleicht auch im Studium. Kann ja auch, muss vielleicht nicht die Schulzeit sein. Vielleicht dann auch im Studium.
Also ich glaube, in der Grundschule hatte ich auch einen tollen Schulleiter. Ich war in einer ganz winzig kleinen Grundschule. Weil wir waren 7 in der Klasse. Und wow. Es gab auch 4 Klassen und die waren alle ungefähr so groß. Und ich hatte einen Schulleiter, der auch mein Klassenlehrer war. Der Herr Fey, der war wirklich toll, aber der war auch sehr, sehr streng. Und der hatte eine besondere Eigenschaft, und zwar hatte der ein Glasauge. Und das Erste, was er am Beginn der ersten Klasse immer gemacht hat, ist, dass er es rausgenommen hat und mal gezeigt hat allen, damit das Thema für alle geklärt war. Und das war wirklich auch so diese Schockmethode, die heutzutage, glaube ich, niemand mehr machen würde. Und also ich fand den auch bewundernswert, aber es wäre jetzt nicht, wie man sich denkt, nee, das war jetzt mein absolutes Vorbild. Und dazu ist er noch in der 4. Klasse gestorben, sodass das meine erste Beerdigung war, auf der ich an die ich auch noch sehr intensive Erinnerungen habe. Also ich hatte viele tolle Lehrerinnen und auch Lehrer, von denen ich, glaube ich, immer so Teile inspirierend fand. Also ich hatte einen ganz tollen Klassenlehrer mal, mit dem wir als Klassenfahrt einen Segelturn im Eiselmeer gemacht haben. Das war wirklich, also ich glaube, das ist echt eine Zeit gewesen, die werde ich nie vergessen, weil das so intensiv war und weil der uns so viel zugetraut hat einfach. Und ich hatte auch echt tolle Sprachenlehrer, wo ich das Gefühl hatte, dass es da, dass man wirklich Lust hatte, weil man das Gefühl hatte, da kann man noch Welten entdecken. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich Sprachen dann auch ja, studiert habe. Aber ganz sicher auch, weil meine Mutter als Ausländerin auch in ganz vielen Bereichen eine Inspirationsquelle war. Und zwar jetzt nicht in so unbedingt im Schulkontext. Aber für sie, aber ich glaube, was mich schon geprägt hat, ist so dieses, dass Bildung in Korea so unglaublich hoch bewertet wird. Mhm. Und dass wirklich so die Vorstellung, dass das Lehrerinsein mir einfach so ein unglaublich ja, anstrebenswerter Beruf ist. Das ist, glaube ich, ein Teil, den ich von mir habe.
Es ist schön zu hören, weil das, was ihr beide so erzählt und was wir auch so für uns schon mal festgestellt haben in den ersten Folgen, ist, dass das wieder so die Beziehung ist. Ne? Es ist nicht, dass du so besonders viel gelernt hast. Gut, das ist dann die Folge vielleicht, ne? Aber es ist der Ansatz ist immer, wie viele uns zugetraut hat oder was du gesagt hast, die auch mehr in dir gesehen hat, ne? Und irgendwie dann an einen glaubt in einer gewissen Weise. Und weil das auch eines der Themen ist, auf die wir heute sicherlich nochmal kommen werden, ne? Die Beziehungen und die Gestaltung von Beziehungen in Schule. Und ja, weil uns immer wieder auffällt, dass wir immer wieder zu diesem Punkt zurückkehren. Ich habe noch eine zweite Frage an euch. So wie ihr als Schüler wart, wäre es in irgendeiner Weise absehbar gewesen, dass ihr Schulleiter werdet? Ich habe heute von Olaf Scholz gehört, dass er schon mit 12 seinen Eltern gesagt hätte, ich werde Bundeskanzler. Was ich irgendwie sehr beeindruckend finde. Aber ja, weil wie muss man sich euch als kleine Schüler vorstellen? Und gibt es da eventuell schon, oder gab es die Perspektive schon, die Möglichkeit, sichtbar, spürbar?
Also bei mir eher nicht. Also Lehrer ja, aber Schulleiter nicht. Also Schulleiter ist eigentlich relativ frisch, würde ich sagen. So vielleicht seit 8 Jahren, so 10 Jahre. Also dass der Gedanke für mich irgendwie fassbar wurde. Mhm. Vorher nicht, überhaupt nicht, würde ich jetzt so sagen, aus der Rückschau. Und Lehrer schon, das war so immer das, naja, man kennt das ja, dass man dann anfängt, die kleinere Schwester zu traktieren und dann Schule zu Hause zu simulieren. Meine Mutti ist auch Lehrerin gewesen und dann habe ich mit korrigiert und zusammengerechnet und den Rotstift zu schätzen gelernt. Also das war absehbar irgendwo.
Okay.
Also ich glaube, in der Schule Ich finde, man nimmt von den Schulleitern erst ja nicht so unglaublich viel wahr. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass ich hatte einen Schulleiter, als ich in Marburg in der Schule war, der kannte wirklich von allen 1000 Schülern den Namen. Und der war aber wirklich auch so kurz vor der Rente. Und das fand ich beeindruckend, weil ich wirklich dachte, das ist jemand, dem das anscheinend wichtig ist. Mit dem hatte ich aber nie viel zu tun, außer dass er so eine Begrüßung am Schuljahresanfang und am Ende gemacht hat, so eine Verabschiedung. Und deswegen, also ich glaube, das ist ein Berufsbild, was auch mir echt nicht sehr nah stand. Aber ich glaube, so Schule an sich irgendwie und Schule mit zu gestalten, das schon, weil ich auf jeden Fall auch als Schülerin schon immer in der, ja, ich war Schülersprecherin, ich war Klassensprecherin, ich habe all diese Möglichkeiten der Mitgestaltung genutzt und fand schon immer, dass Schule einfach ein ganz, ganz spannender Kosmos ist. Und das ist aber auf der anderen Seite auch immer das, was man aber auch Lehrern vorwirft, dass man nie rauskommt aus Schule, weil Schule ohne Schule ist schon eine sehr beständige Umgebung.
Das stimmt.
Aber dann nennst du schon so, also wenn du Schülersprecherin warst, Klassensprecherin, gab es ja irgendwie einen Hang, würde ich nicht sagen, auf jeden Fall zumindest den Mut, in Verantwortung zu gehen für etwas. Und ich glaube, das ist ja das, was man braucht, wenn man dann auch auf eine leitende Position geht, irgendwie die Freude daran, aber natürlich auch den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Und ich würde sagen, es ist ein sehr verantwortungsvoller Job, weil man ja eine ganze Schulgemeinschaft im Grunde leitet. Ich will gar nicht sagen führt, aber zumindest hat man, es gibt gewisse Aufgaben, die liegen nur auf dem Tisch der Schulleiterin oder des Schulleiters. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, ja, da braucht man Mut, darf nicht viel Angst haben. Und es hat ja auch was mit Druck zu tun, der durchaus entstehen kann und den man aushalten muss. Und für mich wäre so eine Frage, ihr seid beide sehr jung und frisch in dieser Position, seit der Mitte 2020 ja wahrscheinlich sehr bewusst auch diesen Schritt gegangen. Was leitet euch, wenn ihr jeden Tag hierher kommt oder in eure Schule kommt? Welche Erfahrungen, welche Haltungen, welche Werte sind euch als Schulleitung wichtig? Da können wir uns jetzt ranreden, ne? Das ist jetzt noch so, soll nicht so.
Sehr groß.
Ja, das ist sehr groß, aber wenn man mal so schaut oder auf das, wir können auch anders fragen, wohin soll es gehen, aber vielleicht ist auch erstmal so dieses Besinnen, was ist mir eigentlich persönlich wichtig in diesem Beruf? Und das ist ja immer eng verknüpft mit dem LehrerInnen-Dasein. Schulleitungen sind ja auch Lehrerinnen. Also ich kenne es nicht anders.
Du sagst es auf jeden Fall.
Ja.
Und ich glaube, ich kann für Christian und mich sprechen, dass es bei uns auf jeden Fall nicht das Bedürfnis danach war, dass wir jetzt endlich mal an der Spitze stehen wollen, sondern eher die Lust drauf, dass man Gemeinschaft gestalten kann. Ich glaube, das war wirklich für uns beide der Punkt, wo wir gedacht haben, wir haben verschiedene Wege probiert und haben auch versucht, Schule von unten her zu verändern. Und sind dabei ziemlich gut gescheitert. Wir mussten irgendwann uns eingestehen, dass es mit wir gründen eine Steuergruppe und wir machen irgendwie wirklich über das Kollegium und über die Fachschaften eine Revolution, das hat eindeutig nicht funktioniert. Und irgendwann mussten wir uns dann auch sagen, ja, wenn wir wirklich was verändern wollen und wenn wir Schule anders gestalten wollen, dann müssen wir es halt selber machen. Und dann hilft es nichts, außer dass man sagt, dann gehe ich in die Schulleitung. Das war so der Beginn der Idee.
Genau, von daher bin ich heute dieser Zeit auch sehr dankbar, dieses Scheitern dürfen, weil das für mich ganz viel Erfahrung gebracht hat. Ne? Also, du fragtest nach der Vision, klar, das ist eine ganz berechtigte Frage. Ich denke, das muss man auch haben. Und ich denke, die ganz Kurzfassung wäre für mich jetzt so einfach, also Sonja hat gesagt, die Gemeinschaft, und ich würde dann ergänzen, der Mensch. Also so einfach, wie es klingt, so meine ich es auch, also dass der Mensch im Mittelpunkt steht und sowohl der Mensch-Lehrer als auch der Mensch-Schüler. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Wenn man das jetzt ernst nimmt, meint das radikales Umdenken. Und jetzt könnte man eben anfangen, noch weitere Visionen hinzuzufügen, also zu sagen, der mündige Bürger, der selbstbestimmt handelt, der auch Courage zeigen kann, der eben auch für nachhaltige Entwicklung einsteht, wie auch für Weltoffenheit in unserer Region, der auf die Mitschüler auch genauso achtet, also Sozialkompetenz neben der fachlichen Kompetenz, die er auch mitnehmen soll. So als Vision würde ich dann formulieren, Europa, also jetzt um das andere Extrem, der Mensch und Europa, und ich glaube, da passt ganz viel unter dieses große Dach, was uns wichtig ist und wo aber meistens noch nicht so ganz klar ist, wie alles zusammenhängt. Demokratie, Interkulturalität, Inklusion, das sind immer für sich genannte einzelne Leitmotive, und ich würde es einfach zusammenbringen auf den Begriff Mensch und Europa, die beiden Begriffe.
Ich würde kurz, bevor ich gerne da andocken möchte, was ihr jetzt genannt habt, weil mich das auch im Einzelnen interessiert, ne, an einem konkreten Beispiel, das mal sich vorzustellen, was das für euch heißt, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, jetzt aus dieser Schulleitersicht. Vorher würde mich noch mal ganz kurz interessieren, wie nah seht ihr Schule, jetzt gar nicht die eigene, sondern so wie Schule im Moment funktioniert, ne? Wie nah seht ihr die an eurer idealen Schule dran, auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist sehr weit weg und 10 ist, wir sind da, die ideale Schule hat sich manifestiert sozusagen. Was würdet ihr so aus dem Bauch, wo sind wir?
Also, das ist aber die Frage halt, ne? Weil es schimmert ja immer mal auf.
Ja.
Also ich sehe ja bei Sonja im Gymnasium Johannstadt, auch aus der Sicht des Vaters, auch bei meiner Tochter geht ja hierher, auch ganz viel aufschimmern. Also klar, bin ich ein bisschen auch beeinflusst, ich weiß Sonja ja gut kenne, aber ich denke, es wäre mir auch so aufgefallen, dass dann so bestimmte Visionen und wie sie sich, übrigens auch beim Elternstammtisch, an dem ich dann teilgenommen habe, wo ich mich gefreut habe, dass die anderen Eltern das irgendwie genauso wahrgenommen haben und es vielleicht bewusst ausdrücken zu können. Also es ist manchmal ganz nah und dann gibt es wieder Situationen, wo es absolut fern ist, wo Angst plötzlich im Mittelpunkt steht, wo Schüler Angst haben und nicht in die Schule kommen wollen und sowas. Da ist es wieder ganz fern. Also ich würde es nicht mit einer Zahl beantworten, sondern es ist wirklich von 0 bis 10 alles da. Mhm.
Geht es dir auch so, Sonja? Oder?
Also ich glaube, ich habe jetzt schon die besondere Chance, dass ich Schule gerade anfangen und aufbauen kann. Ne? Mhm. Zusammen mit den Kollegen, die auch mit aufbauen wollen und die sich dafür entschieden haben, auch die Schule mitzugründen. Ich finde, das ist nochmal eine Chance, die man sonst nicht in der Form hat. Und gleichzeitig denke ich aber auch, das aber auch immer in einem Rahmen eines staatlichen Schulsystems, irgendwie in der Corona-Pandemie, wo einfach seit unserer Gründung der Rahmen immer wieder uns eine Grenze gesetzt hat. Und wo ich sagen würde, wenn ich überlege, wie im Vergleich, also ich kann jetzt nicht auf meine 20-jährige Berufserfahrung zurückblicken, aber wenn ich die anderen Jahre zuvor mir sehe, dann waren die Möglichkeiten in Schule, die Ressourcen, dass man wirklich, man hatte viel mehr Freiraum, weil man nicht durch Pandemiebedingungen eingeschränkt war, weil man viel mehr Begegnungen haben konnte und viel mehr Gemeinschaft leben konnte. All das ist gerade einfach total schwer lebbar in Schule. Und deswegen finde ich Schule gerade so, weil wir Lust haben, ganz viele Dinge zu machen, müssen wir jetzt immer wieder sagen, aber es geht gerade nicht. Ne? Vielleicht in 6 Monaten. Oder vielleicht kommt im nächsten Jahr auch mal das und das.
Ja, es passiert da ganz viel bei dir.
Ja, es passiert schon viel, aber ich finde im Vergleich zu dem, was man machen könnte, ist es immer so, also ich finde alleine so, wenn wir jetzt überlegen, wir sind in der Vorweihnachtszeit, ne? So wie letztes Jahr genauso, dann wir haben Lust gehabt, dass wir 3 Weihnachtstage haben, wo wir ins Theater gehen und in Konzerte, ja, und wo wir gemeinsam irgendwie wirklich irgendwie einfach Weihnachtsmärkte machen und wo wir Leute einladen aus dem Viertel, ganz viele, wirklich auch viele Kulturen, irgendwie viel Vermischung haben. Und genau das ist ja das Gegenteil von dem, was wir gerade machen können. Also wir können gerade sagen, im Klassenverband können wir zusammen irgendwie Gemeinschaft erleben, aber halt im Klassenverband. Und das finde ich so schade, weil ich da nämlich genau finde, dass Gemeinschaft in Schule, auch Beziehung in Schule, einfach gerade nur seit Jahren leidet darunter, dass wir eigentlich immer eingeschränkt sind. Und das, also da wünsche ich mir einfach, dass die Pandemiezeit anders wird. Und gleichzeitig wünsche ich mir auch so, in Sachsen wünsche ich mir bei vielen Dingen auch trotzdem ein Umdenken, dass man auch, dass Schule auch in andere Wege gehen kann. Und dass wir auch mehr Freiheiten haben, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt.
Das wäre so meine nächste Frage. Du hast vorhin gesagt, ihr habt früher oder ihr habt zu vergangenen Zeiten versucht, Schule von unten zu verändern. Das war nur oder war aus deiner Sicht nicht erfolgreich. Welche Chancen jetzt mal unabhängig von der Pandemielage, die uns ja trotzdem auch, finde ich, sehr stark aufzeigt, was die Schwächen des Systems sind. Wo siehst du oder wo seht ihr die besonderen Chancen in der Position der Schulleitung, etwas zu verändern? Also das ist ja sozusagen offensichtlich der Anspruch. Wo sind die Momente, wo ihr bewusst was verändern könnt? Und vielleicht kannst du die Grenzen oder könnt ihr die Grenzen nochmal auch konkreter machen? Also was bräuchte es, um der Beziehungsarbeit zum Beispiel mehr Raum zu geben und so weiter und so fort?
Also ein Faktor ist Zeit und einer ist Raum. Bei uns ist der Raum zum Beispiel sehr, sehr beschränkt, weil wir uns ein Schulgebäude teilen und damit natürlich immer gucken müssen, wie wir Gemeinschaft leben, ohne die andere Gemeinschaft, die auch das Haus bewohnt, einzuschränken. Das macht es wirklich an ganz vielen, ganz basalen Stellen schwierig. Ne? Also alleine, wenn wir zwischendurch frei arbeiten wollen und die Kinder können irgendwie auch draußen außerhalb des Klassenraums arbeiten oder was spielen, dann ist es schwierig, wenn man damit aber dann auch die andere Schule einschränkt, weil dann eine Lautstärke entsteht irgendwie und die Flure hallen und man wirklich merkt, dass man andere damit dann wieder einschränkt in ihrer täglichen Arbeit. Das ist ein Bereich, der für uns gerade wirklich schwierig ist. Und auch alleine so bei der Frage der gemeinsamen Zeit ist es auch so, dass Zeit kann man auch nur haben, wenn man wirklich, wenn die Kinder halt auch lange vor Ort sein können, ne, wenn man nicht so große Wege hat, um irgendwo hinzukommen. Es gibt ja auch viele Schüler, die wirklich lange Anfahrtswege haben und die ja noch klein sind. Und damit, also ich denke auch, die Idee der Ganztagsschule finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Aber dann ist dann auch die Frage, ja, also was kann man wie gemeinsam, wie lange am Tag machen? Wir haben eine lange Mittagspause extra gemacht, weil wir sagen, wir wollen, dass die Kinder in Ruhe essen können. Also da sind wir auch sehr französisch geprägt durch die Erfahrung, dass eine Mittagspause wirklich elementar ist in einem rhythmisierten Schultag. Der bedeutet, dass man in Ruhe miteinander auch sprechen kann beim Essen. Und dann aber auch Möglichkeiten und Angebote zu nutzen im integrierten Ganztag, die dann in der Mittagspause liegen, wo alle auch sich nicht anmelden oder abmelden müssen, sondern egal ob sie Kunst oder Bewegung wollen, wirklich sich einfach spontan entscheiden können, wo sie jetzt hingehen und was sie tun. Und das heißt aber auch, dass diese Zeit immer auf Kosten meiner Kollegen geht, weil diese Kollegen dann in ihrer eigenen Pause Angebote machen und weiter noch wirklich in der Beschäftigung sind und dann selber eigentlich nicht viele Erholungsphasen haben. Und das, finde ich, ist mit einer immer dünner werdenden Personaldecke wirklich, also da muss ich immer abwägen, da kann ich als Leitung natürlich sagen, ja, das machen wir, das ist toll und meine Kollegen machen das auch, aber da muss man irgendwann überlegen, können wir das noch machen, also könnt ihr das noch leisten? Das, finde ich, ist gerade immer eine Gewissensfrage.
Ja, ich denke auch, du hast da gerade so die wichtigste Grenze angesprochen, was du ja auch, glaube ich, erfragt hast. Ne? Also diese Personalsache, diese Personalabsicherung ist, glaube ich, das Hauptproblem, was gerade eben jetzt bei einem Team von 11 Kollegen, wie es jetzt hier im Gymnasium Johannstadt ist, dann ganz schnell dazu führt, dass Überlastungen da sind, gerade wenn Aufsichten von 2 bis 3 Stunden pro Woche anfallen, pro Kollege. Was an meiner Schule jetzt überhaupt nicht der Fall ist in der Größenordnung und trotzdem natürlich die Belastung als sehr hoch wahrgenommen wird. Oder wenn Unterricht gekürzt wird, der Regelunterricht, weil einfach die Kollegen nicht da sind, jetzt eben auch schon am Gymnasium, was an Oberschulen aber schon länger der Fall ist, ohne dass es politisch in irgendeiner Form massiv aufgestoßen wäre, das finde ich sehr bedauerlich und eigentlich, das finde ich nicht in Ordnung. Und ja, ich denke mal, das ist etwas, was man merkt, woran es hapert. Und jetzt positiv gewendet, merke ich, dass jetzt neue Leute ganz viel ausmachen können. Durch das Corona-Programm haben wir jetzt Studenten, Sonja hat es ja auch an ihrer Schule so gehandhabt, eingestellt, die dann eben mitlaufen am Schultag oder während des Schultags oder im Nachmittagsbereich oder auch in den Pausen zur Verfügung stehen. Und da merke ich, sobald eben neue Leute da sind, die sich wirklich auf die Kinder konzentrieren können, ist man auch als Lehrer dann erstmal man hat einen ganz anderen Blick dann und ist entspannter. Also das Personal ist ein Riesenproblem. Und du hattest aber ja auch angefragt, Nicole, nach diesen Chancen, beziehungsweise auch Dingen, die jetzt in der Corona-Zeit so ploppen. Und ich denke mal, das ist jetzt unsere Verantwortung als Schulleiter, das zu sehen. Also wir sehen eben, dass die Beziehungsarbeit offensichtlich das A und O ist. Das, was vorher auch alle gepredigt haben, aber jetzt ist es so offensichtlich. Und ich glaube, das ist jetzt die Herausforderung, dass wir diese Schulgemeinschaft auch in der Distanz lebendig halten müssen. So als erstes das Thema Gesundheit, Lehrergesundheit, Schülergesundheit noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Das sehe ich, ist offenkundig. Und das ist eine Verantwortung von Schulleitungen, aus meiner Sicht. Also so diese Themen, an denen es wirklich ja gehapert hat, die jetzt wirklich auch die im Blick zu behalten, das ist, glaube ich, nochmal ganz dringend jetzt hinzugekommen. Und da ist aber auch ein Innovationspotenzial für Schule entstanden, was ich auch beeindruckend finde. Und das jetzt wiederum zu nutzen, ist auch wieder eine Verantwortung, die man als Schulleiter, glaube ich, ganz gut im Blick haben kann. Deshalb ich diese Funktion auch ganz spannend finde.
Und auch in so einer Zeit eben das zu beginnen, bringt wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Blick dann mit sich. Ne? Also das, ja. ihr seid ja nicht so irgendwie normal gestartet, sondern sofort zack rein, und man muss sofort kreativ sein. Und das ist, glaube ich, für diese Chancen, ne, von denen du gerade gesprochen hast, ich glaube, das ist eigentlich auch was, was uns allen ein bisschen gut tut, auch wenn es manchmal nicht so anfühlt, dass es wieder so eine Kreativität verlangt, ne, und freisetzt, weil Dinge plötzlich eben nicht wie schon immer laufen, sondern komplett gestört werden, was sau anstrengend ist, keine Frage, aber irgendwie auch gut, aus gewissen Bahnen rausgeschubst zu werden. Und es sind ja trotzdem, dass es auch viele bedenkliche Dinge mit sich bringt, ne? Gerade, dass manche Kinder sich so ans Zuhause gewöhnen und Schulängste entwickeln und sich schwerer tun, manchmal in die Klasse zurückzukommen. Aber es sind ja trotzdem, wenn man sich anguckt, was in den letzten anderthalb Jahren so passiert ist, ne, dass plötzlich auch ältere Kollegen digital unterrichten können, dass wir in unserer Schule jetzt plötzlich alle einen Laptop haben, da manche Firmen würden jetzt lachen, ne, die irgendwie, aber also es sind schon Prozesse in Gang gekommen. Also ich bin immer gespannt auf den Rückblick, den wir hoffentlich irgendwann mal haben werden, und wo sich so Dinge herauskristallisieren. Und ich könnte mir schon vorstellen, es ist auch so ein bisschen eine Hoffnung, dass da einiges draus erwächst, was weiterhin Schule wirklich in, naja, nochmal eine andere Richtung bringt. Wie du vorhin gesagt hast, den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Da würde mich nochmal interessieren, kannst du ein konkretes Beispiel dazu geben, wie du dir das vorstellst, wie der Schüler, ich bleibe jetzt mal beim Schüler erstmal, mehr in den Mittelpunkt gestellt werden kann, in so einer Schulgemeinschaft, dass er sich gesehen fühlt oder dass er sich ja im Mittelpunkt irgendwie fühlt. Mehr als eben jetzt, wo Schüler durchaus spiegeln, gerade in der Zeit Notendruck. Man kommt in die Schule, man wird als Mensch kaum gesehen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was schon einige Schüler jetzt gerade spiegeln.
Auch, und vorher auch, finde ich, sind die Themen von so einer Art Pseudobeteiligung, die mir immer wieder begegnet, auch wenn ich mit Jugendlichen rede. Also, dass sie sich eigentlich nicht beteiligt fühlen, auch unabhängig von Corona.
Wie kann das gehen? Was gibt es für konkrete, vielleicht wirklich auch kleine Dinge? Weil du hast vor uns das so schön gesagt, ne, dass so banal ist es, so einfach, als könnten wir aufhören und den Podcast beenden. Und ich glaube, es sind oft die ganz kleinen Dinge, ne, die aber so wirklich was ausmachen. Was könnte das sein?
Einfach vom Menschen aus denken, also vom Schüler aus Schule entwickeln. Und nicht vom Konzept aus oder von oben gedacht, auch nicht vom Lehrplan aus, oder andersherum gedacht, den Lehrplan als Lernplan eben vom Schüler aus denken. Also ich merke da selber, dass ich beeinflusst bin durch Projekte, die ich mit einem Kollegen, mit Oliver Pützner von der Förderschule Geistige Entwicklung zusammen gemacht habe, Astrid Lindgren in Gorbitz, und da haben wir eben überlegt, wie kann man jetzt ein Projekt für Förderschüler gemeinsam mit Gymnasialschülern machen, Oberschülern. Und da habe ich gemerkt, wie er Stunden plant, erstmal für seine Klasse, dass er eben vom Schüler aus die Stunde entwickelt. Was braucht derjenige gerade und wie geht es dem? Und das ist eigentlich das Normalste von der Welt, aber das war für mich quasi ein komplettes Umdenken. Und ich glaube, das ist es. Also einfach immer gucken, wo steht der jeweilige Schüler und wie können wir ihm weiterentwickeln. Dass das natürlich an Grenzen stößt in einer großen Klasse, das ist ja klar, aber mir geht es ja nur erstmal um die Perspektiven, den Perspektivenwechsel hin zum Schüler, den man entwickelt und nicht den Schüler, den man zu einem abstrakten Kompetenzziel Abitur hinzieht. Ja, das, diese andere Denkweise, das würde ich jetzt als Beispiel nehmen.
Ja, ich glaube, ich finde am wichtigsten, dass man als Schüler in der Schule wirklich Selbstwirksamkeit erfährt. Und das finde ich enorm schwierig, weil ich wirklich, ich finde, es gibt ganz viel Pseudobeteiligung. Also ich finde auch, dass die Schülermitwirkung ja in Sachsen ganz oft auch Grenzen hat, weil die Schüler selber ja nicht unglaublich viel an Veränderungen einbringen dürfen. Und gerade deswegen finde ich aber, dass der Schülerrat so elementar wichtig ist, weil worüber lernt man Demokratie, wenn man sie selber lebt? Und Demokratie ist unglaublich anstrengend. Also ich glaube, es ist wirklich auch der Bereich, hat auch immer den Traum von demokratischer Führung, können wir später nochmal drüber sprechen, aber da denke ich auch, das ist auf jeden Fall auch eher ein Traum. Aber bei der Schülerschaft denke ich, dass es wirklich, ich finde, die Schüler müssen ganz oft einfach eine Bühne haben, um selber Sachen zu gestalten, irgendwie ohne dass wir vorgeben, wie die Sachen wirklich gemanagt und getimt werden müssen. Also ich finde, gerade wenn es um so Veranstaltungen geht, irgendwie hatten wir früher immer so wunderschöne Weihnachtsveranstaltungen, wo wirklich den Schülern vorgegeben wurde, was sie zu sagen haben, welches Gedicht sie wann vorzulesen haben und wann sie welches Lied dann zu singen haben. Das war dann immer so wunderschön orchestriert, dass aber jeder auch genau wusste, das mehr darf er auch nicht sagen. Also es ist vorgegeben. Und wir haben wirklich installiert, dass wir wollten von Anfang an gerne was haben, was gemeinschaftsbildend ist und wo man sich sieht und wo auch die Klassen sich gegenseitig sehen. Und haben deswegen aus dem englischsprachigen Bereich ein Assembly, also diese Vollversammlung, übernommen und machen das halt, dass jede Klasse dann immer vor den Ferien ein Assembly gestaltet und das kann man frei, man kann sich frei überlegen, zu welchem Thema, welche Inhalte man macht, worüber man sprechen möchte, ob man jemandem einen Preis geben möchte, ob man irgendwas besprechen möchte, was kritisch ist, ob wir jemanden wählen. Also wir haben auch die Schülersprecher durch die gesamte Schülerschaft wählen lassen, indem alle sich vorstellen mussten und sagen mussten, wofür sie stehen und was ihnen wichtig ist. Und da finde ich, sieht man auch schon, am Anfang war ich mir nicht sicher mit der 5. und 6. Klasse, die wir bisher haben. Das sind halt 10 und 11, also das ist ja noch wirklich sehr, sehr klein. Und gleichzeitig sind die aber so total klar in dem, was sie wollen, was sie nicht wollen, wofür sie stehen. Also auch welche Werte sie vertreten, sind die 5-Klässler so unglaublich deutlich und auch und haben auch ganz klare Vorstellungen, wie sie auch in der Schule zusammenleben wollen. Und das zieht sich bis hin zu, wie sollte unser Pausenraum sein, was würdet ihr euch wünschen? Und dann kommt aber wieder die Grenze der Ausstattung oder des Brandschutzes. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich so Kleinigkeiten, wo man, also selbst bei unserer Leitbildarbeit, wo wir nicht sicher waren, die wir digital irgendwie wieder hybrid wunderschön online machen mussten, weil wir uns nicht mehr alle zusammen im Gebäude treffen konnten, war ich mir nicht sicher, ob das wirklich für unsere 5. und 6. Klässler geht. Ich finde wirklich so eine Veranstaltung 2,5 Stunden online ist schon, also ich finde, sie haben wirklich viel gelernt, aber es ist schon echt eine Herausforderung und auch jetzt nicht ein großer Spaß. Und gleichzeitig war das, glaube ich, für die Kinder waren wirklich so klar und so gut, dass es ohne die Kinder einfach ganz sinnlos gewesen wäre, wenn wir ein Leitbild geschrieben hätten, wo sie nicht irgendwie wirklich all das hätten einbringen können, was sie glauben, was sie bezweifeln und was sie eben nicht wollen. Und damit finde ich wirklich, dass unser Leitbild auch mit demokratisch vielfältig und engagiert genau das irgendwie alles umfasst, wo ich hoffe, dass wir das irgendwann alles umsetzen können und dass die Kinder wirklich selber die Verantwortung haben, Dinge zu machen. Und dann aber auch gucken, kriege ich das hin oder ist es vielleicht was, was ich nicht schaffe?
Aber das finde ich ja so phänomenal, dass es dir gelungen ist, jetzt in dieser Krisensituation, in dieser krassen Situation ein Leitbild zu schaffen.
Also das war wirklich das Schönste, also, was wir gemacht haben in den letzten Monaten, neben unserer Klassenfahrt.
Kurze Rückfrage nur. Was ist denn zum Beispiel was durch wirklich einen starken Schülerimpuls im Leitbild landet? Also Leitbild finde ich ja oft irgendwie, also ich lese das so mir durch von verschiedenen Schulen, auch von unserer eigenen und ja, manches finde ich gut, manches finde ich aber auch so hülsenhaft und naja, habe ich so meine Zweifel an der Wahrhaftigkeit und an der Umsetzung. Ich habe jetzt das bei euch noch, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, aber was ist denn da, kannst du ein Beispiel nennen, was da landet?
Wir haben schon im letzten Jahr gesammelt, was die Schüler sich überhaupt so vorstellen, weil ich finde, die Idee des Leitbilds ist ja auch nicht für Kinder jetzt nicht so ganz eindeutig. Und wir haben ja eher gesagt, was würdet ihr denn, wenn wir ein Maskottchen hätten? Ne? Was wäre denn, was würde für unsere Schule stehen und warum? Oder welcher Spruch wäre denn was, was ihr denkt, was man mit unserer Schule verbinden kann, wofür wir stehen? Und das, was immer bei den Schülern ganz, ganz wichtig rauskam, ist auch echt der Gemeinschaftsgedanke gewesen. Also schon, dass jeder individuell unterschiedlich ist und das auch sein darf, weil wir auch verschiedene Nationen und Religionen und auf jeden Fall auch sehr verschiedene Schüler haben. Und gleichzeitig aber auch so dieses, dass keiner runtergemacht wird, nur weil er eine andere Überzeugung oder auch eine andere Interessen hat. Und da finde ich, dass wir wirklich, ja, das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die bei der Schülerschaft einfach eine ganz große, wichtige Überzeugung ist und die wir Lehrer auch teilen. Und auf der anderen Seite, gerade wegen des Hülsenhaften, also auch wir wollten, dass das Leitbild möglichst einfach ist, damit die Schüler auch sagen können, das ist was, was wir auch verstehen und woran wir glauben. Wir hatten eine ganz lange Diskussion über das Wort Solidarität, weil natürlich die Schüler gesagt haben, was soll das heißen? Und gleichzeitig haben wir versucht, wie kann man dann Solidarität in einem anderen Wort ausdrücken? Und das war auch total spannend, darüber zu diskutieren und dann auch zu sehen, wie die Klassensprecher das dann in den Klassen vermittelt haben, warum sie der Meinung sind, dass das richtige Wort ist, was auf jeden Fall im Leitbild stehen sollte.
Was ist es geworden?
Es ist Solidarität geworden, aber also, auch wirklich, also weil wir gemerkt haben, es gibt nichts, was das eins zu eins übersetzen kann. Wenn wir es runterbrechen würden, würden wir es immer schwächen. Und nee, ich glaube, ich war total überrascht, weil ich bei den Dingen, wir haben überlegt, ob wir sagen, wir sind kreativ. Und ich finde, kreativ ist ja auch ein sehr, sehr schwammig breiter Begriff, wo man sehr viel, aber auch nichts drunter verstehen kann. Und da sagte eine Schülerin aus der 6. Klasse dann, Almut, dass sie meint, dass wir absolut kreativ sind, weil wir bisher nur in Krisenzeiten gegründet wurden und trotzdem alle Probleme bewältigt haben. Wo ich dachte,
da hat sie recht. Also,
da hat sie recht.
Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, den du in deiner Rede vorhin so zur Seite geschoben hast, kurz, Sonja. Du hast gesagt, du hattest mal die Vision einer demokratischen, hast du gesagt, Führung, ich weiß es nicht, aber
also, die hat sie immer noch.
Ja, und ich finde das auch, also ich finde das nicht nur erwähnenswert, ich finde das sozusagen insofern wichtig, als dass wir, wenn wir den ausschließlichen Blick auf Schülerinnen und Schüler haben oder dieses Denken von den Schülerinnen aus, was du sagst, was du, die Erkenntnis, die du hattest, hat ja vorausgesetzt, dass du, Christian, von dir weggehen konntest, von deiner Perspektive, du konntest weggehen vom Lehrplan und hast sozusagen die andere Perspektive eingenommen. Warum auch immer dir das möglich war. Ich frage mich aber tatsächlich, wie viel Selbstwirksamkeitserfahrung brauchen eigentlich Lehrerinnen? Also über die reine Lehre hinaus, um genau das auch bei Schülerinnen anstoßen zu können, weil das ist ein großer Anspruch, aber, und ich frage mich, was verhindert das eigentlich, ich frage mich, haben das Lehrerinnen und Lehrer denn selber in ihrer Biografie vielfältig erlebt, dass sie selbstwirksam waren, dass sie gefragt wurden? Was sind eure Bedürfnisse und Bedarfe und wie wollt ihr unsere Schule gestalten? Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum als Gedanke, weil ich finde finde das essentiell tatsächlich, also natürlich von den Schülerinnen auszudenken, aber was braucht es denn dafür, dass das umsetzbar ist, wenn das große Ziel ist?
Ich schenke mal Citra nach, damit das sozusagen gut begleitet ist. Dieser ja, Gedanke und diese Frage.
Das Wasser muss jetzt zusammen ins euer Podcast hören. Ich hatte ja erst so gesagt, der Mensch. Und du hast ja auch gesagt, ich meine den Mensch Lehrer auch.
Ja.
Ich finde, dass wir noch viel zu wenig die Menschen Lehrer entwickeln. Also Sonja und ich glaube, wir haben uns selbst irgendwie entwickelt, keine Ahnung, oder aus der Krise heraus, die wir selber irgendwie hatten, auch mit anderen Kollegen zusammen. Und deshalb bin ich dieser Krise so dankbar. Aber wenn die nicht gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht Schulleiter. Also, und das finde ich so schade, dass das eigentlich ein Zufall ist, dass bestimmte Kollegen einfach auch nicht gesehen werden. Und ich glaube, das ist eine Antwort, eine Teilantwort vielleicht auf deine Frage oder deinen Impuls, dass wir Lehrer stärken müssen erst einmal und den Mut machen müssen und ihnen auch das Gefühl geben müssen, dass sie ihre Meinung offen sagen können. Das ist nicht selbstverständlich, habe ich erfahren. Mhm. Dass also Kritik geübt wird, auch an der Schulleitung. Das fordere ich explizit ein, schwarz auf weiß, habe ich es gestern ausgehängt. Und also unter anderem, es war mir einfach so wichtig, und dass ich das als Form der Beratung sehe und nicht als persönlichen Angriff. Und das ist doch jetzt die Demokratie in der Führung als Schule, Schulleitung, die man doch dort einspeist. Nicht alle Entscheidungen müssen jetzt demokratisch gefällt werden, darum geht es nicht. Aber die, sagen wir mal, die Entscheidung muss auf demokratischen Wege entstanden sein oder zumindest nachvollziehbar sein, gut kommuniziert werden, erklärt werden. Und ich glaube, es gibt doch so viele Entscheidungen, die man wirklich gemeinsam treffen kann. Also es bleiben einige übrig, da muss man allein entscheiden als Schulleiter, aber es gibt, glaube ich, viele, die man auch im Team treffen muss. Und wo ich denke, wo ich merke, das Team muss dann aber auch fähig sein, das, oder es auch sich selbst zutrauen, mitzuentscheiden. Und das ist eher das Problem. Wir brauchen starke Lehrer. Und die sind bisher nicht systemgemacht. Das System fordert diese, wie ich sage jetzt, das System, das Bildungssystem als solche, setzt nicht unbedingt auf die Stärke der Lehrer als Person, sondern eher auf die Stärke im Unterricht. Klar, das ist natürlich auch wichtig, aber ich finde, das eine bedingt das andere.
Ich glaube schon, dass Selbstwirksamkeit von den meisten Lehrern in dem eigenen Unterricht auf jeden Fall erlebt wird, ne? Weil man schon wirklich unglaublich viel Freiheit hat in seinem Unterricht auch. Aber in Bezug auf die Gestaltung der Schule, das ist, glaube ich, nochmal genau die andere Frage, wo ich auch immer dachte, dass meine Vision ist, irgendwie, wenn ich eine Schule machen möchte, dann will ich nicht meine Vision der Schule umsetzen, sondern ich will, dass wir eine Gemeinschaft irgendwelche Vision kreieren, die wir dann versuchen umzusetzen und immer wieder dann auch irgendwie überprüfen, ob das so geht und ob das wirklich immer noch dieselbe ist, vor allem wenn wir ein Team sind, was sich ja immer verändert, genauso wie eine Schulgemeinschaft, die ja immer wächst und nie dieselbe sein wird. Und daran glaube ich auch immer noch, dass das geht, aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass ich habe wirklich Kollegen, die Lust haben, auch sich einzubringen und die mitgestalten wollen, aber die natürlich auch gewohnt sind, irgendwie erstmal nur ihren Fachbereich zu sehen und zu sagen, wieso, also für meinen Fachbereich möchte ich irgendwie gern das und das irgendwie und das wäre mir wichtig und das will ich so und so haben irgendwie und wir müssen aber dann trotzdem immer darüber hinausdenken. Und ich finde, da dann zu sagen, ja, aber das ist schön, dass du für deinen Fachbereich das und das möchtest, aber wir müssen erstmal überlegen, wie es insgesamt funktioniert, damit wir danach irgendwie gucken können, wie das in den Fachbereichen geht. Das ist dann der Bereich, wo ich merke, dann gibt es doch nur noch bestimmte Personen, die vielleicht diesen Perspektivwechsel schon gemacht haben oder auch den Rollenwechsel schon hatten, sodass sie da mitdenken oder die auch überhaupt bereit sind, weil das Tagesgeschäft schon so viel ist, dass es auch nicht jeder eigentlich leisten muss, immer noch dann darüber hinaus zu denken und für das große Ganze auch noch mitzudenken. Mhm. Aber eigentlich denke ich, dass also...
Ich finde, es ist keine Trennung, Großes und Ganzes im Unterricht, oder? Es muss doch ineinander, also es gibt ja nicht den Unterricht und dann gibt es noch die Schulkultur drumherum, so ist der, wird es ja klassisch beigebracht, sondern dass man ja als Teil, also als Unterrichtender sich als Teil des großen Ganzen immer verstehen muss, also vom Ansatz her, oder?
Ja, aber gerade bei so Kleinigkeiten wie irgendwie, ne, wenn man merkt, irgendwie, okay, ich muss jetzt irgendwie da und da vertreten für jemanden, dann sieht man ja trotzdem erstmal so den Bereich, ich bin betroffen irgendwie und muss jetzt irgendwie das und das zusätzlich leisten. Ne? Und dann aber irgendwie, also dann darüber noch zu erwarten, dass man auch systemisch irgendwie mitkriegt, irgendwie so und so viele Kollegen sind nicht da, wir sind so und so viele Kollegen. Das, also daran zu denken, ja, natürlich muss ich jetzt am besten hier unterstützen, irgendwie, weil wir das zusammen brauchen und diese Klasse, wie sonst nicht beschult werden kann. Da denke ich immer, das ist halt schon auch ein hoher Anspruch an die Kollegen, dann zu denken, ihr denkt bitte für alle mit und für das gesamte System und ihr müsst alles mit auf dem Schirm haben. Also da merke ich, dass es auch völlig legitim ist, wenn dann auch Kollegen sagen, okay, das ist, also ich möchte erstmal gerne mich um meinen Bereich kümmern und dann kann ich irgendwie weiter nach außen auch gehen. Ich glaube, es ist schon recht, was irgendwie so dieses, den Blickwinkel angeht, ne? Aber
ich glaube, das ist aber auch, wenn man sich mal die Ausbildung anguckt, ne, damit kann man das nicht rechtfertigen, weil irgendwie ist jeder Mensch ein denkendes Wesen oder hat zumindest das Potenzial. Aber wenn ich mich so an die Ausbildung erinnere, jetzt Referendariat konkret, aber auch an der Uni ist eigentlich für solche Fragen kein Raum, jetzt Schule visionär zu denken. Also zumindest war das bei mir nicht der Fall. Aber spätestens im Referendariat, also diese 2 Jahre, mittlerweile sind es 1,5 Jahre, im Rückblick sehe ich das so, dass es ein Training für die perfekte Einzelstunde war. Na, also so wie die Ausbildung angelegt ist. Man hat dann nochmal so lange zu tun, sich wieder zu relativieren danach, weil man ist hochgezüchtet und will immer die perfekte Einzelstunde und scheitert an der Realität. Ne? Aber also ich sehe dort auch schon, es geht natürlich, lässt sich wieder runter bis zur Schule verfolgen, ne? Wenn man das als Schüler schon nicht erlebt hat und auch in der Ausbildung nicht erlebt. Und dann kommst du in diesen Lehrerberuf, ne? Du kommst dort an, du bist so ausgebildet, dass du so klein portioniert denkst. Es ist nicht so, dass im Referendariat an irgendeiner Stelle es ein Seminar geben würde zur Schulvision und man hätte ein Praktikum in Skandinavien zu absolvieren oder in Neuseeland in der Schule des tanzenden Direktors.
Ja, oder die Uni selbst ist so gestaltet. Ja. Das wäre es ja.
Ja, also das ist so, deswegen kann man das an mancher Stelle verstehen, dass es sich nicht zwangsläufig ergibt, wie gesagt, manchen Typen kommt das sowieso entgegen, aber es braucht da irgendwie noch ein paar Stellschrauben, damit man da, glaube ich, noch mehr mit im Boot hat.
Ich glaube, es verändert sich schon auch. Ne? Also wir machen gerade ein Seminar zusammen mit einem Kollegen, der gerade bei uns angefangen hat, der auch für die Schulentwicklung verantwortlich ist. Und der hat jetzt gerade ein Seminar geleitet, auch genau zu dem Thema Schulentwicklung, wo die Studierenden bei uns waren und dann geguckt haben, okay, was ist jetzt unser Plan, was würden wir gerne umsetzen, welche Ziele haben wir, woran scheitern wir, was funktioniert irgendwie, was können wir machen und wie funktioniert das? Und ich glaube, das Wichtigste dabei finde ich wirklich erstmal, dass man die Frage stellt, wie funktioniert denn das System Schule?
Ja.
Ich finde, das System ist so komplex, irgendwie, dass man da drin irgendwie um 50 Jahre arbeiten kann und man hat trotzdem, man hat vielleicht überhaupt nicht mitbekommen, wie, wo kommen denn die Stunden her? Also wer gibt einem denn Stunden? Wie viele Stunden kriege ich denn als Schule und warum kriege ich die und wovon hängt das ab? Ja, oder wer entscheidet denn jetzt irgendwie, ob ich diesen Lehrer einstellen darf oder nicht? Es gibt ganz, ganz viele Blackboxes, wo man irgendwie als normale Lehrkraft irgendwie überhaupt nichts mitkriegt. Oder irgendwie vielleicht mal vor 10 Jahren war es so, inzwischen ist es wieder anders. Ja, also jetzt machen wir selber die Einstellung, aber richtig entscheiden dürfen wir es auch nicht. Und wir stehen, die Bewerbungsgespräche laufen zwar hier ab irgendwie, aber wir sind immer gebunden an Vorgaben. Und all das sind ja Sachen, die jetzt nicht immer für jeden transparent und verständlich sind. Und ich finde, wir machen das schon so, dass man da nicht so ganz leicht das durchschauen kann auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es so gewollt ist, das alles durchschauen.
Das ein Eindruck gewinnt
man. Und das ist jetzt sozusagen, das wissen wir jetzt nicht, aber ne, ich glaube, das eine ist sozusagen davon gehört und in einem Seminar davon gehört zu haben. Das andere ist, welche Relevanz kann es haben im Alltag? Ich habe bestimmt das, was ich mal im Schulrecht hatte, mittlerweile auch, oder vieles vergisst man wahrscheinlich auch, weil das nicht der Alltag ist, mit dem man konfrontiert ist, zumindest wenn man nicht in der leitenden Position ist. Aber dieses Gestalten oder die Chance, die ihr jetzt habt, ist ja sozusagen mit zu gestalten. Ich würde aber interessieren, was macht ihr konkret? Also ich meine, jetzt klingt das so, ihr habt für alles die Verantwortung, aber sagt auch, ihr wollt eigentlich ja mit den Menschen was tun. Wie macht ihr das? Also wie konkret setzt ihr das um? Du hast vorhin mal im Vorgespräch von Verbündeten gesprochen. Wie gestaltet ihr sozusagen die Beziehungen ins Kollegium hinein? Wie versucht ihr das Unmögliche sozusagen? Nein, das ist nicht unmöglich. Es ist nur, glaube ich, hat eine Hürde, weil die Erfahrungswerte, das sind jetzt die Studierenden, die heute da sind, die haben was zum Thema Schulentwicklung. Aber ihr arbeitet ja wahrscheinlich auch noch mehrheitlich mit Menschen, die vor vielen, vielen Jahren studiert haben und durch gewisse Prozesse noch nicht gegangen sind.
Ich wollte noch mal kurz zu dem, was wir vorher noch gesagt haben, weil das liegt mir noch wirklich auf dem Herzen, weil ich finde, man kann das jetzt nicht immer noch am Studium abladen sozusagen. Das ist, sicherlich ist das nicht perfekt, aber ich habe in den 5 Jahren, wo ich dort im Zentrum für Lehrerbildung tätig war, gemerkt, dass es viele innovative Seminare gibt und so. Ich habe auch viele Fächergrenzen, die dort auch sehr starr sind, das stimmt. Aber da ist vieles möglich. Ich denke mal, es ist wieder, was ich am Anfang sagte, so der Blick für den einzelnen Menschen. Wenn wir den hätten, wenn man die, und das ist ja wirklich eine Herzenssache, wenn man den Blick hat, dann ist man ja automatisch schon nicht mehr nur in seinem Fach oder seinem Fachbereich. Da muss ich ja schon fragen, ich habe jetzt in Mathe mit den Schülern ein Problem, was macht denn der eigentlich in Chemie oder Sport oder Kunst? Also diese Art des systemischen Denkens meinte ich erst. Nicht, dass er jetzt das System Schule, das sollte er vielleicht auch besser verstehen, das stimmt schon, um mehr so diese Administration auch zu begreifen und die engen Zwänge. Aber mehr so vom Kind aus, also aus der Blick des Kindes auf die Schule, den nachzuvollziehen als Lehrer und dann zu verstehen, mein Gott, was der auch alles bewältigen muss. Und dort eben fächerverbindend oder eben auch innovative Querverbindung eben auch herzustellen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ähnlich dann, in, was du sagst, mit den Verbindungen oder Beziehungen herstellen im Kollegium. Das war jetzt deine Frage. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja nun wirklich noch relativ am Anfang. Und ja, also ich habe so den Eindruck, dass es auch so in die Richtung gehen sollte, Transparenz erstmal über die jeweiligen Arbeitsbereiche herzustellen. Ich habe gerade eine Kollegin, also unsere neue Schulverwaltungsassistentin, beauftragt, mal Organigramm der Schule zu machen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, das ist so komplex, wir arbeiten dran. Aber wir haben dann irgendwann gesagt, auch dank der Idee von Herrn Magdon, dem Internatskoordinator, lasst uns den Schüler im Mittelpunkt haben. Und der ist jetzt, ich bin so stolz drauf, also der Mittelpunkt steht der Schüler in unserem Organigramm und nicht der oben der Schulleiter und unten dann das Fußvolk, sondern der Schüler. Und so eine Transparenz herzustellen über die Aufgabenbereiche des anderen schafft, glaube ich, automatisch Beziehungen. Ach so, Sie sind dafür zuständig. Ja, ich hätte mal eine Frage zum Thema Inklusion und Lernförderung. Vielleicht ist das der erste Schritt, um dann auch Verantwortungen sichtbar zu machen, zu wertschätzen, aber dann auch denjenigen mit einzubeziehen. Und jetzt beraten Sie mich doch mal, wie würden Sie jetzt entscheiden? Oder lassen Sie uns das gleich gemeinsam entscheiden, mehrheitlich, dass man es vorher auch als Mehrheitsentscheidung anwandt. Und dann muss man mit der Minderheit, also wenn man selbst als Schulleiter das dann doch nicht wollte, dann damit leben, dass man das dann akzeptiert. Also vielleicht ist das schon ein Ansatz in die Richtung. Weiß nicht, Sonja, du hast ja nun durch das deinere Kollegen intensivere Beziehungen, so, aber es ist deshalb nicht leichter, habe ich so den Eindruck. Ne?
Ja, ich glaube, wir sind ja zu sechs gestartet. Ne? Da sind wir so klein, dass wir auf jeden Fall unglaublich viel Zeit und viel Beziehungen auf jeden Fall zusammen immer gelebt haben. Und das war dann auch, also ich glaube, da war es immer klar, dass wir, weil wir so wenige Leute sind, irgendwie haben wir fast immer ganz, ganz viele Sachen diskutiert und zusammen entschieden. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass genau da auch dann die Grenze irgendwann ist. Ne? Wir haben unglaublich viel Zeit irgendwie gebraucht in Sitzungen und unglaublich viel Absprachen. Und dann aber auch Absprachen, die wir irgendwie, wo wir dann im Endeffekt keine Zeit mehr hatten, zu verschriftlichen und sie dann festzuhalten, sodass wir sie im nächsten Jahr auch noch genauso haben. Oder einige erinnerten sich so und andere erinnerten sich so. Also auch all die Missverständnisse. Ein
Protokoll ist lebenswichtig.
Und wir müssen halt auch jemand lesen. Ne? Also das ist dann der andere Teil. Und gut, all diese Dinge sind so, also
wo man sich nur aufbeziehen können.
Genau, das ist das Protokoll. Nee, also diese Dinge, ich finde, das ist echt erstaunlich, dass wir wachsen ja um das Doppelte und allein jetzt im zweiten Jahr ist die große Veränderung, dass wir zum Anfang waren meine Fachleiterin, Frau Wolf und ich, die einzigen beiden, die sozusagen die Leitung inne hatten und dann hatten wir noch vier Kollegen und wir waren die gesamte Schule. Und damit war das auch sehr, also da waren es sehr, sehr flache Hierarchien. Und in diesem Jahr habe ich die tolle Chance, dass ich eben jetzt ein Leitungsteam habe, wo wir mehrere Personen zusammen sind. Und das heißt, also Chili ist neu, ne? Wir haben also mit Herrn Zill, der letztes Jahr schon mit dabei war, aber dann irgendwie wirklich noch an einer anderen Schule tätig war. Und wir haben von der Uni Herrn Müller, der nicht bei uns arbeitet, aber zusammen beratend auch mit dabei ist und im Leitungsteam da ist. Und jetzt sind wir plötzlich fünf Personen von elf, die sozusagen die Leitung ausmachen. Und das ist auch ganz toll, weil das auch nochmal heißt, dass wir immer überlegen müssen, auch wer hat welche Rollen, welche Aufgaben und in welcher Form arbeiten wir da zusammen. Und auch irgendwie, dass auch die Beziehung mit den Kollegen wirklich eben von Anfang an einfach sehr, sehr schön war und auch so, dass wir Lust hatten, zusammen Sachen zu machen. Aber gleichzeitig plötzlich irgendwie zum ersten Mal dann sind wir auseinandergedriftet. Mhm. Also weil klar war, plötzlich besprechen wir Sachen, die wir jetzt nicht nochmal alle ausdiskutieren müssen, wo wir auch irgendwie versuchen wollen, das Team zu entlasten. Aber dann sind auch manche Entscheidungen gar nicht mehr nachvollziehbar. Und wir müssen dann überlegen, wie transportiere ich das besser, sodass es verständlicher ist.
Du meinst auseinandergedriftet mit dem anderen Teil des Kollegiums,
was nicht Leitungsteam ist. Ja, also wirklich so, dass plötzlich eine Leitungsebene entstanden ist und das Kollegium, was vorher halt nicht so in der Form da war. Oder auch irgendwie, dass wir dann plötzlich merken, dass irgendwie, wenn man eine Gruppe ist aus sechs Personen, dann gibt es auch nicht, wir haben irgendwie überlegt, machen wir eine Arbeitsgruppe. Also eine Arbeitsgruppe zu machen, wo dann jeweils zwei drin sind, die macht nicht so unglaublich viel Sinn. Und in diesem Jahr können wir uns das leisten, dass wir das machen, aber dann ist auch immer die Frage, okay, wer ist dann immer involviert, in welchen Bereichen und wer ist draußen? Es gibt dann Leute, die bei allen Sachen dabei sind und es gibt andere, die dann irgendwie wirklich nicht so bestimmte Dinge machen. Und dann bleibt aber irgendwann auch die Beziehung ein bisschen auf der Strecke, weil wir merken, dass wir manchmal gar nicht mehr genug Zeit haben, zusammen zu sprechen oder über viele Inhalte sprechen und aber eigentlich nicht darüber, was wir mir als Beziehung gerade eigentlich bräuchten.
Ja. Vielleicht mit der Zeit zu sprechen, das ist nochmal ein wichtiger Punkt vielleicht. Also was mir intuitiv und irgendwie hat sich dann doch als gut herausgestellt, wichtig war, so ein Kommunikationszeitfenster zu öffnen. Also wo ich eine halbe Stunde in der Woche habe, wo man einfach so kommen kann. Also einmal für die Lehrer, einmal für Schüler, einmal für Eltern, dann auch digital. Das wird jetzt nicht intensiv genutzt, aber ich habe das Gefühl, damit ist so signalisiert, man könnte ja. Mhm. Also da ist so ein Weg irgendwie offen. Vielleicht ist das auch so ein Mittel in so einem großen Kollegium wie bei uns, dass man sagt, auch der einzelne Kollege könnte gehört werden. Ja, also, und dann auch das Signal sprecht, also sich Termine recht schnell auch zu holen und dann Dinge direkt auszusprechen. Das war mir wichtig, das zu signalisieren und mit jedem Kollegen, auch wenn es zu viele sind, ein Gespräch zu führen. Mhm. So ein Auftaktgespräch von einer Dreiviertelstunde ungefähr. Bin noch nicht ganz durch. Ja, aber irgendwie, das waren Stunden, die haben sich so bezahlt gemacht.
Ja, das
ich war ich, unglaublich ja. beeindruckt an, auch von den Kollegen. Und ich glaube, das ist diese Zeit dann auch zu investieren, aber eher in bilaterale Gespräche, würde ich vorschlagen, wäre auch noch so ein Mittel, was ich selbst als Lehrer nicht erlebt habe. Also ganz, ganz viele Gespräche mit Schulleitungen, klar, aber nicht zu mir als Person.
Ja.
Also
das, ja. Und dasselbe auch bei Schülern. Ne?
Also genau.
Ich habe schon mehrere Wochen angefangen gehabt mit Entwicklungsgesprächen und ich finde, das ist eine der Dinge, die uns wirklich sehr viel Zeit und Nerv geraubt haben letztes Jahr, auch irgendwie das teilweise digital zu machen, aber mit jedem Schüler ein Gespräch zu führen, wo es nur um diese eine Person geht. Das finde ich ist genauso für die Lehrkräfte wie auch für die Schülerinnen ganz, ganz wichtig. Schön.
Und um das zu entlasten, also ich glaube, das Gespräch mit der Schulleitung ist wichtig, aber wenn es vielleicht Rituale und Traditionen auch im Kollegium gibt, sich auch, also, ne, also ich meine, die tauschen sich zwar aus, aber nochmal mit einem anderen Fokus sich zu treffen und auf Belange einzugehen, das kann ja mit einer kollegialen Fallberatung, aber es kann auch nur das organisierte Kaffeekränzchen sein, also was auch immer, aber es ist, glaube ich, sich gegenseitig als Team Aufmerksamkeit zu schenken und ob das jetzt immer der einzelne Schulleiter und die Schulleiterin sein muss, die das jetzt dann mit fast 100 Kollegen macht, aber ich glaube, für den Auftakt ist es natürlich
für
wichtig.
Für mich war es wichtig, für die Schule reicht es nicht.
Ja.
Für die Schule brauchst du eine Besprechungskultur oder Kommunikationskultur, wie du sie gerade andeutest. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn man, das ist jetzt, glaube ich, diese Verantwortung als Schulleiter, wenn man es von oben anfängt, das sage ich zwar oben, aber gut, das ist so, ne, also dass man das anfängt und damit auch das vorlebt. Und da war ich dann auch wiederum überrascht, wie wichtig das ist, wie man dort agiert als Schulleiter. Also auch diese Verantwortung zu spüren, es macht was aus, wie man auf dem Gang, mit welchem Gesicht man raustritt oder ob man überhaupt raustritt. Das wird sofort wahrgenommen offensichtlich. Das finde ich dann einerseits gut wichtig, okay, aber andererseits auch ein bisschen bedenklich, wenn ich mir überlege, dass Schule so gebaut ist, dass eine Person irgendwie doch so viel Einfluss hat. Das finde ich perspektivisch nicht gut. Also ich würde mir zum Beispiel ein Team wünschen. Ein gleichberechtigtes Team, unbedingt als Schulleitung. Aber das war jetzt gar keine Frage von euch.
Nee, aber das perspektivisch ist ein gutes Stichwort. Ich würde auch so mit Blick auf die Zeit vielleicht bald, obwohl wir, glaube ich, die ganze Nacht füllen könnten, aber so langsam mal zu den letzten Fragen kommen. Mich würde eins interessieren, weil das mehrfach bei euch so rauskam, die Enge und Freiheit, wenn man jetzt mal perspektivisch Richtung schöne Schule, ne, so ist unser Name und das ist auch so was Einfaches, aber von Herzen gemeint, Richtung schöne Schule, Richtung so ideal es geht, blickt. Und du sprachst vorhin zum Beispiel von Freiheit, ne? Welche konkreten Freiheiten würdet ihr euch wünschen als Schulleiter, sodass das noch besser umsetzbar ist? Was fällt euch da ein, was vielleicht sich ändern sollte oder was es bräuchte einfach? Ne? Was braucht ihr als Schulleiter eigentlich, um die möglichst schöne Schule kreieren zu können?
Menschen, Personal.
Ja.
Also ich würde sagen, unser Schulsystem ist so gebaut, man kann innovieren, auch jetzt schon. Das ist möglich. Also das geben auch die Lehrpläne her. Es ist so leicht gesagt, man muss erst die Struktur ändern und dann, es geht. Und das geht aber nur, wenn man auch wirklich Manpower hat und eben auch zum Beispiel als Schulleiter die Verantwortung auch fürs gesamte Personal. Also dass nicht outgesourced wird vom Schulträger zum Beispiel, sondern eben alle irgendwie zusammenwirken. Das versuchen wir auch zu machen, aber es ist nicht naturgegeben. Mhm. Also diese Manpower nicht nur aufs Lehrpersonal, sondern viel mehr Personen, die man einbinden könnte. Mhm. Und dann auch die den mehr Einfluss auf die räumliche Gestaltung und auch mehr Ressourcen, um Raum zu entwickeln. Mhm. Dass das nicht über Schulträger und irgendwelche anderen, das ist, glaube ich, auch bei Sonja die größte kraftzehrende Stelle dort, bei mir ähnlich, und das ist nicht gut. Mhm. Wir sollten eine Schule als Ganzes haben. Also alle, die in einer Schule drin sind, sollten Teil des Schulsystems sein und das Haus auch, und kein Schulträger und keine Firma und nichts.
Mhm. Ja.
Ich glaube, Christian und ich waren immer begeistert von Schule im Aufbruch. Ne? Also wirklich, wo es ja einige Schulen gibt, die sich schon aufgemacht haben und ihre Strukturen komplett über den Haufen geworfen haben. Und ich glaube, manchmal denke ich, dass ich weiß nicht, ob ich jemals so mutig sein werde, aber ich würde so gerne, dass die Schule wirklich so komplett aufbrechen und ganz, ganz viel rausgehen einfach. Und wirklich, also es gibt irgendwie das Projekt Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Und das wäre auf jeden Fall das, was ich am liebsten sofort machen würde. Aber vielleicht muss ich noch ein bisschen warten, bis die Kinder ein bisschen älter sind. Mhm. Aber wirklich einfach so ganz, ganz viel projektbezogenes Lernen, was außerhalb der Schule stattfindet. Ganz viele externe Partner, wo man wirklich für einen Anlass irgendwie etwas tut, wo man weiß, wofür man es macht. Also ich war auch früher im Waldorf-Kindergarten, da habe ich auch immer wirklich, ich finde so dieses Autos-Epochen-Lernen, finde ich echt nochmal eine ganz andere Form, wo ich denke, es macht in vielen Bereichen auch Sinn. Das würde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Ich würde gerne wirklich, ich würde die Zeitstrukturen aufbrechen, ich würde die Fächerstrukturen aufbrechen, ich würde total gerne einfach, dass wir ganz anders arbeiten könnten. Aber das heißt auch irgendwie, wir können aber auch nicht gleichzeitig alle überfordern. Also ich meine auch irgendwie, dass ich immer aufpassen muss, dass ich mir wirklich nicht zu schnell renne. Und dass wir gemeinsam auch gucken müssen, dass alle mitkommen und wo die Kinder auch sind, weil ich jetzt auch merke, wir haben als erstes wirklich gedacht, wir machen als Einstieg nach diesem Corona-Jahr, das nächste Corona-Jahr, eine Klassenfahrt für 5 Tage. Das wird super. Wir fahren alle, die gesamte Schule fährt mit allen zusammen weg. Und das ist wirklich, wo ich dachte, das ist das Wichtigste, was die Kinder gerade brauchen, dass wir einfach Zeit zusammen haben und wir Kollegen auch. Und dass wir einfach nur alles machen können, was wir in der Schule nicht machen. Und zwar wirklich draußen Sport machen, miteinander sein, Lagerfeuer und so weiter. Und am zweiten Tag dachten wir, oh mein Gott, warum haben wir uns das angetan? Das war das Krasseste, was ich je erlebt habe. Weil einfach so viel da rausgebrochen ist aus den Kindern, die wir Kollegen irgendwie wirklich, also teilweise dachten, das ist einfach so eine Überforderungssituation gewesen. Und ich bin immer noch der Überzeugung, das war absolut richtig und wichtig. Aber das heißt auch, dass es heißt, wir waren alle völlig, völlig fertig nach dieser.
Also diese meine Tochter fand es toll.
Ja, das ist total aber ihr wahnsinniges Vertrauen, wenn aus den Kindern was rausbrechen kann, ist es doch wunderbar, dass ihr irgendwie eine Atmosphäre offensichtlich geschaffen habt, wo sich was rausbricht. Und ich glaube, das bräuchte es viel mehr, also mehr Ausbruch, mehr. Oh, das klingt jetzt so, als wäre Schule Knast, aber nein, also mehr raus, mehr ausgehen und sich verbinden. Ne? Und das ist. Die Frage, die hast du jetzt gerade schon beantwortet, also die ging mir vorhin auf den Lippen, als es eigentlich um Fachbereiche ging und ich nochmal fragen wollte, ob denn eigentlich Fächer noch zeitgemäß sind und so weiter und so fort aus eurer Sicht. Aber du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet und dann Nadine hier als Zeitwächterin.
Ihr müsst an die Nummer denken, die
sitzt. Es gibt, vielleicht kann man es auch so abschließen, nochmal zu sagen, ja, oder gibt es noch was Wichtiges zu sagen jetzt am Schluss?
Oder zu fragen.
Oder, ja. Wir könnten ewig reden, das ist ganz toll und inspirierend.
Ich glaube, wir müssen euch auf jeden Fall nochmal einladen. Es ist also angefangen vom Kulinarischen bis hin zum Austausch, aber ja, jetzt erstmal gleich für diesen Abend.
Ja, ich glaube, ich finde wirklich, dass die Form des Austauschs, ne, das finde ich echt eine Frage, die ich gerade für Schule ganz, ganz elementar und wichtig finde und wo ich auch noch nicht so richtig weiß, wie man sich am besten austauschen kann. Mhm. Weil ich weiß, dass wir mal angefangen haben mit Bildungsgesprächen. Das war jetzt auch nicht das erfolgreichste Modell, was wir gefahren haben. Und ich finde die Podcast-Idee total gut, irgendwie, weil man aber gleichzeitig irgendwie spricht man auch erstmal so ein bisschen in den leeren Raum hinein, ne, und hat jetzt nicht sofort eine Resonanz. Und ich finde schon, dass irgendwie so das, was mir jetzt in Schule irgendwie oft fehlt in Pandemiezeiten, ist halt diese Resonanz zu spüren von einem vollen Raum, von ganz vielen Menschen oder dieses, dass man gemeinsam irgendwo ist und man merkt irgendwie alleine so an der Vibration, wie die Stimmung ist im Raum. Ne? Das finde ich so im Klassenzimmer total gut spürbar. Und ich finde, dass man das irgendwie in der Schule ganz doll braucht auch. Und da irgendwie zu gucken, wie auch tauscht man sich aus, ohne dass man sich zerredet. Und wie schafft man es, dass man irgendwie energetisierend irgendwie Leuten Kraft gibt irgendwie und trotzdem nicht irgendwas zerlabert. Und aber auch irgendwie wirklich sich bereichern kann und davon lernen kann, was andere schon erlebt und schon gemacht haben. Und das finde ich, irgendwie, da bin ich auf jeden Fall froh, wenn wir mehr gemeinsame Modelle und Formen finden.
Ja, also ich würde dann direkt das stärken und nochmal das Wort Verbündete aufgreifen. Ne? Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir machen viel zu wenig schulübergreifend. Und das sollte das Motto sein. Deshalb ist euer Podcast ist ja per se schulübergreifend und auch institutionsübergreifend. Wir sollten viel mehr mit Externen zusammenarbeiten. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Und das wäre so mein wichtigster Wunsch jetzt, dass wir Formate finden, als Schule, Schulleitung auch, aber auch Engagierte, die das jetzt, sagen wir mal, außerhalb ihres beruflichen Feldes ja auch machen, wo sich diese Menschen treffen können, die Ideen haben und dann auch die Selbstwirksamkeit auch spüren und dann wieder zurückgehen in ihre Schulen. Also diese Formate gibt es nicht. Die klassischen Fortbildungen sind sie nur bruchstückhaft. Und das wäre, glaube ich, nochmal etwas, wo man Netzwerken und Verbündete finden kann.
Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, genau. Ich würde auch gerne nochmal als letztes, vielleicht wirst du dann auch noch was loswerden, aber ich möchte zwei Dinge eigentlich nochmal jetzt so ans Ende setzen. Ich finde es unglaublich erfrischend und schön, wie ihr auch das Scheitern so beschrieben habt, weil das war auch eine Podcast-Folge, so diese Fehlerkultur und das Scheitern.
Ja, weil ihr gebraucht über das.
Aber das ist so, das ist auch was, was ich an Schule manchmal beengend finde und da fehlen, glaube ich, auch Formate oder ne, da fehlt auch, da merkt man, dass in dem ganzen System Vertrauen fehlt, bis hin eben zum Schüler, dass man dieses Scheitern auch einfach teilt. Ne? Das ist ja auch so ein Lernprozess. Es ist erstens mal entlastend für einen selbst, weil man seine Zweifel, ne, seine Selbstzweifel über Bord schmeißen kann. Und aber auch, das ist ja das Logischste, was zum Lernprozess gehört. Aber wir leben das als Lehrer oft den Schülern auch nicht gut vor, ne? Dass Scheitern eigentlich die wichtigste Fehlerquelle ist. Du lachst doch. Und das Zweite ist, ich finde das sehr schön, was ihr so berichtet habt und ich wünsche euch alles Gute für die, auf den Weg zu euren schönen Schulen und das ist so viel da, was mir persönlich total Mut macht und ich schön finde, also alles Gute.
Dankeschön.
Ja, ich kann nur sagen, dass ich schaue ja sehr kritisch auf dieses Schulsystem. Ich hoffe, man hat es nicht so sehr gemerkt.
Ach, gar nicht.
aber es ermutigt mich, es beruhigt mich, es macht mir auch nochmal klar, das habt ihr betont, man kann, also es ist nicht leicht in dem Rahmen was zu bewegen, aber es ist möglich, weil es eben an den Menschen liegt, die es gestalten. Und der Rahmen könnte ein anderer sein, das ist wichtig und es wäre auch tatsächlich wichtig, Schule oder Bildung eher wie ein Luxusdampfer als so als ein kleines Ruderboot zu denken, sage ich jetzt mal von der Ausstattung her. Aber das gibt mir total viel Mut, aber Inspiration zu hören, dass ihr das angeht, das gestaltet und dass es eben so inspirierte Menschen gibt an Schulen. Das weiß ich eigentlich auch, weil ich eigentlich fast ausschließlich nur mit solchen Menschen zusammenarbeite. aber ich sehe auch die Verzweiflung ganz oft und deshalb finde ich das sehr motivierend und auch für uns weiterzumachen und ich nehme das direkt als Auftrag mit, weiter zu verbinden.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sehr Sonja, danke, dass wir hier sein durften.
Ja, in sehr gerne. Before